Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Von seiner Fülle, von Gottes Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, der Wochenspruch, das Wort, das uns durch diese neue Woche begleitet. Die Hilfe Gottes ist unser weiter Raum, der uns frei und fröhlich macht. Ein Wort Martin Luthers zum Eingang in diesen Gottesdienst. Lassen Sie uns miteinander singen. Miteinander im Wechsel beten wir, stimmen wir ein in das Lob der Psalmen, Psalm 105, und wir beten ihn in zwei Gruppen. Die Gruppe am Ambo beginnt, die Gruppe am Altar spricht und betet die eingerückten Zeilen.
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Verkündigt sein Tun unter den Völkern.
Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern.
Rühmet seinen heiligen Namen, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen.
Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit.
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.
Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten.
Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt.
Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter.
Thank you.
Groß und heilig ist dein Name, Gott, und arm sind unsere Worte. Wir sagen du und beten unser Vater und meinen dich, der du alles Lebendige erschaffst und wieder zu dir rufst, der den Elenden hilft und sie tröstet, der unser Menschenwesen immer wieder klärt und verwandelt und unsere Gebrechen heilt. Auch an diesem Morgen reden wir zu dir mit den Worten unseres Herzens, mit unserer Sehnsucht nach Wahrheit und nach Glück, mit unseren versammelten Bitten. Wir bringen sie dir in der Stille. Berühre du uns im Gebet. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Amen. Thank you.
Als Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir die Verse 6 bis 18 aus Johannes 1. Es heißt dort: Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Thank you.
Zeichnen Sie mir Gott, verlangte der Psychotherapeut. Sie rief: Wie kann ich zeichnen, was ich nicht gesehen, nicht gefasst, nicht begriffen habe? Er schwieg. Sein Gesicht blieb hart. Unwirsch zog sie einen Kreis über Blatt und Tisch. Sonne, Erde, Gestirn oder welche Kugeln? Nun geben Sie ihm einen Namen, bezeichnen Sie Gott. Er ist zu groß, zu herrlich, murmelte sie, zu vollkommen schön. Ich finde keine Worte. Denken Sie nach. Wie lassen sich Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Freund und Geliebter mit einem Namen benennen? Sie verbarg ihr Gesicht mit den Händen und flüsterte: Du. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen, liebe Gemeinde. Der Predigttext steht im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, im 33. Kapitel, die Verse 18 bis 23. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Im Augenblick der größten Nähe, liebe Gemeinde, im Augenblick ihrer größten Nähe gehen sie einander verloren. Gott und sein Volk. Sie brechen regelrecht auseinander. Das Volk ist in der Wüste. Sie lagern am Berg Sinai. Sie sind gefolgt der Wolke am Tag und der Feuersäule in der Nacht, aus der Sklavenwelt, durch das Schilfmeer, in den Horizont einer Utopie voller Heimat und Milch und Honig. Aber was sie sehen, ist die Wüste, und Mose ist verschwunden auf dem Berg. Bevor er geht, sagt er zu den Ältesten und zu Aaron: Bleibt hier, bis ich wieder zu euch zurückkomme. Dann wird die Zeit lang. Und Mose bleibt aus, sehr lange. Und es gibt kein Vorwärts und kein Zurück. Und jetzt, was jetzt? Sie suchen die wenigen Bruchstücke ihrer Orientierung zusammen. Wie weiter? Sie suchen die Möglichkeiten, die sie haben. Tod zu kriegen ist das Mögliche nie. Die Wunde des Möglichen blutet noch, schreibt der jüngst verstorbene Hans Magnus Enzensberger, im Blick auf uns heute, im Blick auf unsere heutigen Möglichkeiten in dieser perspektivlosen Zeit. Und dann sagt er auch, alles Mögliche, niemand weiß, was das ist. Alles Mögliche, niemand weiß, was das ist. Sie sagen zu Aaron, dem Bruder des Mose, setze unsere Bruchstücke an Orientierung und an Halt zu einem Bild zusammen. Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Moses widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Wir bauen uns unsere Orientierung neu. Die Erzählung im Buch Exodus ist gewaltig. 40 Tage und 40 Nächte bleibt Mose auf dem Berg, taucht ein in diese rätselhafte Wolke, die das Volk auf seinem Weg durchs dürre Land leitet. Die Heiligkeit Gottes in der Wolke am Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Die abwesende Anwesenheit dieses großen Du. Die Israeliten halten den biblischen Gott nicht aus. Er ist auch nicht leicht auszuhalten in seiner Verborgenheit, in allem Dunklen, das auch zu diesem Gott gehört, in der Bildlosigkeit und in seiner oft rätselhaften Härte und Fremdheit. Und dann steigt Mose herab und er ist voller Zorn und Enttäuschung über das, was er sieht. Er sieht, was zerbrochen ist. Und er zerbricht die Bundestafeln, die Gebote und zerbricht das Götzenbild. Und alles, alle Orientierung liegt wieder in Trümmern. Die Horizonte, die Perspektiven, die wir heute ja auch so grundlegend wieder suchen. Und dann ist er von Neuem allein mit seinem Gott, Mose. Hab doch Erbarmen und verstehe, wie sie sind, so betet er. Sie, meine Geschwister aus dem Volk. Und plötzlich erscheint er als eine ganz unglaubliche Figur. Mit seinem Leben tritt er ein für die Irregeleiteten seines Volkes. In einem großen Gebet hält er Fürbitte und legt sich selber in die Waagschale. Ich bin wie sie, sagt er. Ich bin wie sie. Und Gott und dieser Mensch geraten aneinander. Und Mose ist darin seltsam stark. Ein Grenzmoment zwischen Leben und Tod. Und er wagt sich hinein. Und dann sagt er, zeig dich mir. Zeig, wer du bist. Tritt aus der Wolke. Tritt aus dem Feuer. Mach dich erkennbar. Lass mich deine Kabot, deine Herrlichkeit sehen. Und merkwürdig, kein Blitz trifft ihn. Und Gott verweigert sich und offenbart sich in einem. Meine Herrlichkeit wirst du nicht sehen, sagt er. Niemand kann sie sehen. Denn sie liegt auf dieser Grenzlinie zwischen Leben und Tod, zwischen Werden und Vergehen. Liebe Gemeinde, diese Forderung, dieser Wunsch des Mose, Gottes Herrlichkeit zu sehen, ist letztlich identisch mit dem Wunsch nach dem vollständigen Offenbarwerden Gottes. In den Erzählungen des ersten Teils der Bibel kommt ja niemand Gott so nahe wie Mose. Wenige Verse zuvor lesen wir, dass Mose mit Gott redet wie mit einem Freund. Es scheint, dass alle Barrieren zwischen diesen gefallen sind. Und dennoch will Mose mehr wissen. Ich will hinter die Fassaden, hinter dein Antlitz, Ich will ins Innerste deines Herzens sehen. Und die Gottheit lehnt das nicht einfach ab. Gott will an ihm vorüberziehen, aber ihm die Augen bedeckt halten, bis er vorübergezogen ist. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Es ist etwas peinlich geradezu, weil sich die Übersetzerinnen und Übersetzer aus dem Hebräischen mit dieser Wendung des hinter mir hersehen nicht ganz leicht tun. Ganz wörtlich könnte man übersetzen, ich werde meine Hand wegnehmen und du wirst mein Hinterteil sehen. Was soll man dazu sagen? Manchen hat das in ihrer Wut und ihrer Enttäuschung über Gott geholfen. Und es lässt sich auch verstehen. Aber vielleicht lässt es sich auch so lesen. Du willst meine Gegenwart sehen und spüren und festhalten. Nur wer ist in der Lage, die Gegenwart überhaupt festzuhalten? Selbst wenn er sie gesehen hat, ist sie längst wieder vorüber. Wir können uns kein Bild von Gott machen durch unser Wissen, sondern einzig durch die Handlungen, die er in der Natur und in der Geschichte bewirkt hat. Alle unsere Gotteserkenntnis hat einen nachgängigen Charakter, schreibt der jüdische Religionsphilosoph Immanuel Levinas. Und er übersetzt nicht, du wirst mein Hinterteil sehen, sondern du wirst meine Spur sehen. Du wirst meine Spur sehen. Die Spur, die ich hinterlasse in der Geschichte, in den Begegnungen mit den Menschen, in meiner je neuen Gegenwart und allem voran in meinem Wort, in der Tora. Und die Aufgabe des Glaubens, die Herausforderung für die Gläubigen besteht darin, in der Spur zu bleiben, sie nicht zu verlieren, sich nicht desorientieren zu lassen. Und es ist so, liebe Gemeinde, Gott schafft dem Menschen Moses einen Schutzraum. Er stellt ihn in eine Felskluft und er verspricht ihm, und auch das ist ein merkwürdiger und besonderer Gedanke, nicht seine Herrlichkeit, aber sein Gutes, seine ganze Güte an ihm vorübergehen zu lassen. Seine Schönheit, sagen auch manche. Und in diesem schützenden Gestus, den Mose erfährt, liegt schon etwas von dieser Schönheit Gottes, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Zugewandtheit, von diesem merkwürdigen, behüteten Raum, den Mose erfährt. In diesem Gestus wird dieser Raum schon erschaffen. Und dieser Raum ist für uns auch zugänglich heute, durch Worte hindurch, durch diese Geschichte hindurch, durch diese Erzählungen hindurch. Wir selber stehen nur einen winzigen Schritt davor, in solchen Raum hineinzugehen. Wir können ihn spüren. Gott berührt uns, indem er zu uns spricht. Er begibt sich hinein in die Sprache, so wie er mit Mose spricht. Und die Sprache ist ein Universum voller Zeichen und Bildern und Metaphern. Auch die Sprache ist ein Raum. Und wir machen uns im Hören Bilder. Seit den Gottesbegegnungen am Dornbusch tasten wir durch die Sprache hindurch Gott hinterher, sind wir auf seiner Spur. Du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt, und sie sagen, mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich dann sagen? Fragt Mose 30 Kapitel zuvor. Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott spricht, Ich werde sein, der ich sein werde. So sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Wir haben einen Namen. Und in diesem Namen ist etwas von seinem Wesen und von seiner Schönheit. Und in irgendwie haftet ein Wesen in diesem Namen. Und zugleich ist dieser Name einer, der sich nicht behaften lässt. Ich werde sein. Ich bin, der ich bin. Was ist das? Wir sehen und stammeln auch im Sprechen hinter diesem Gott her. Da ist seine Anwesenheit, der wir nachspüren. Wir ahnen sie. Da ist sein Name, der diesen Gott geschichtlich identifizierbar macht. Wir spüren ihm nach seit Jahrtausenden. Und im Nachspüren hinterlässt er eine Spur. Gottes unaussprechlicher Name, der die Sprache sucht, seine Namenlosigkeit in diesem Namen. Sie ist eigentlich keine Unbestimmtheit. Sie ist geradezu die Bedingung dafür, dass wir diesem Gott begegnen können, indem sich Gott einlässt auf die Sprache, indem er uns diesen Namen schenkt, macht er sich auch niedrig. Und indem er sich niedrig macht, würdigt er unsere Sprache. Und indem er unsere Sprache würdigt, weist unsere Sprache schon immer in die Zukunft. Wir reden nicht nur von den Dingen, sondern wir öffnen uns, wir lesen, wir hören, wir loben, wir klagen, wir psalmodieren, wir beten. Diese Sprache ist eine Tür. Die ganze Heilige Schrift ist seine Spur, der worthafte Nachhall Gottes, der sich in diese Schrift hineinbegibt. Und Gott sprach und wir sprechen, wir Antworten suchen zu verstehen, zu deuten, zu appellieren. Psalm und Gebet und Gleichnis und Prophetenbuch und Hiob und hohes Lied und Erzählung und Weisheitsspruch, sie alle sind Nachhall dieses Namens und dessen, was Mose gesehen hat. Luther sagt, durch solchen Gebrauch der Sprache auf Gott hin wird ein Wort zu einem erneuerten Wort, werden auch unsere Worte zu erneuerten Worte, wird auch unser Leben und unser Hören zu einem bestimmten und orientierten Wort. Und Luther und viele andere werden selber zu Sprachschöpfern und Liederdichtern und zu Erfindern neuer Worte und neuer Horizonte und neuer Wege. Im Augenblick also der größten Nähe, liebe Gemeinde in der Wüste, im Augenblick ihrer größten Nähe gehen sie einander verloren, Gott und sein Volk. Sie brechen regelrecht auseinander. Aber mitten in diesem Zerbrechen kommt ihnen Gott wieder an am nächsten, indem er zu ihnen spricht. Das erzählen uns die großen Momente der Geschichte Israels. Und so glauben wir und bekennen wir auch als Christinnen und Christen, mitten im Zerbrechen unserer Gottesgewissheiten hören wir seine Stimme im Weg, in der Geschichte, in den Worten Jesu Christi. Mitten im Zerbrechen unserer Hoffnungen kommen wir ihm in dem Nazarener am nächsten. Dort, wo wir seine Gegenwart am wenigsten glauben und vermuten, dort wird er auf eine unvorhersehbare Weise stark und lebendig. Ostern steht dafür und davon erzählen und singen wir in dieser perspektivlosen Welt jeden Tag neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in diesem großen Du, in Jesus Christus. Amen. Wir halten Fürbitte, wir beten und wir singen zwischen den Bitten eine Liedstrophe, die wir ein bisschen einüben. Das ist die Nummer 111 in den neuen Liederbüchern, in diesen neuen Liederbüchern die Nummer 111. Und Herr Sattelberger intoniert und wir singen diese eine Strophe miteinander.
In all dem Auf und Ab des Lebens, himmlischer Vater, du schöpferischer Gott, hilf, dass wir nicht übersehen, dass wir wohnen im Haus des Segens und unter dem Himmel deiner Verheißungen. Auch uns sprichst du an, leise und unaufdringlich, durch dein Wort, durch menschliche Erfahrungen und Zeugnisse hindurch. Auf so vielen Wegen wächst du Vertrauen und nimmst uns die Sorge um unser Ich. Hab Dank für deine Nähe. Wir singen.
Christus, Antlitz Gottes, der du siehst, was uns beschämt. Christus, Antlitz Gottes, der umfasst, was uns zerreißt, erbarm dich unser. Christus, Heiland Gottes, der du löst, was uns bedrängt, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden.
Gib, dass wir nicht stumpf werden auf unseren Wegen. Unsere Augen öffne stets von Neuem, unser Staunen wecke, unsere Ohren lass aufmerken, alle unsere Sinne mache empfänglich für dein Wirken, auch auf unseren Wegen. Hilf, dass wir nicht vergessen im Alltag unseres Lebens, dass wir deine Kinder sind. Gib uns die Kraft, die Würde des Menschseins, ja aller Geschöpfe und der Natur zu bezeugen, im Wort und in der Tat. Für den Frieden beten wir auch an diesem Morgen, dafür, dass sich Menschen nicht erschrecken oder blenden lassen von Bildern der Gewalt und des Hasses, dass sie füreinander nicht gleichgültig werden und einander nicht behandeln wie die Dinge. Wir singen.
Christus, Antlitz Gottes, der du siehst, was uns beschämt. Christus, Weisheit Gottes.
Vieles macht uns Sorgen und bedrückt uns. Die Schicksale von Kindern, die sterben, weil sie vernachlässigt sind. Die Gewalt in so vielen Gestalten, im Großen und im Kleinen. Die Fragen von Menschen, die keine Perspektive für ihr Leben mehr haben. Stellvertretend für viele bitten wir um deine Hilfe. Voller Vertrauen bringen wir dir unsere Fürbitte auch für Menschen aus unserem eigenen Lebenskreis. Unsere persönlichen Bitten und nehmen sie hinein in das Gebet Jesu Christi.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es wolle Gott uns gnädig sein, das singen wir.
Zum einen will ich noch mal darauf hinweisen, die Predigten gibt es auch ausgedruckt. Die kann man, ja, offensichtlich vielen ist das einfach nicht bekannt. Sie sind aber auf der Homepage hinterlegt und man kann sie dort ausdrucken, weil das immer wieder ein Bedürfnis ist und immer wieder wird man gefragt, gibt es das nicht auch schriftlich? Weil über Streaming und auditiv kann man es alles hören, aber es gibt, wie gesagt, sie sind auch dort hinterlegt und können ausgedruckt werden. Aber es ist so, offensichtlich vielen ist nicht bekannt. Und wer keinen Drucker hat, keinen Computer, kann ja irgendjemand fragen. Oder die Enkel, die in der Regel ja da gut qualifiziert sind und die Geräte haben. Ja, ich darf Sie dann herzlich einladen zu weiteren Veranstaltungen und Gottesdiensten. Wir haben jetzt am Donnerstag, ist zum einen eine Kirchenführung, die ich durchführe werde, wo ich hier nochmal einfach die Entstehung dieser Kirche auf der Basis des Dominikanerklosters aus dem 15. Jahrhundert darstelle und wir jetzt auch die renovierte, restaurierte Kirche besichtigen werden, auch die Fenster von Kohler und Jellin uns anschauen würde und natürlich die Kreuzigungsgruppe von Hans Seifer. Ebenfalls am Donnerstagabend um 18.30 Uhr gibt es ein Gespräch in der Staatsgalerie Satire, Spott, Blasphemie, was darf die Kunst? Und am Samstag haben wir hier in der Hospitalkirche eine Veranstaltung Meditieren mit Meister Eckhart. Am Sonntag dann wie gewohnt die Gottesdienst um 11 Uhr. Dann noch ein Hinweis, das Ethik-Café wird verschoben, jetzt muss ich es gerade suchen, weil wir haben da die Veranstaltung über die Zukunftsrede. Die Einzelheiten entnehmen Sie einfach dem Liturgieblatt, nehmen Sie es mit, dort sind auch die weiteren Veranstaltungen ausgewiesen. Ja, hier steht es, also jetzt am Mittwoch wäre ja normalerweise dieses Ethik-Café, das ist verschoben und im Rathaus ist eben diese zweite Stuttgarter Zukunftsrede mit Liao Yiwu, einem Chinesen, der ja auch im Gefängnis saß, weil er damals gegen diese Gewalt am Tiananmenplatz aufgestanden ist. Ja, dann die Kollekte von dem heutigen Gottesdienst ist wieder für unsere eigene Arbeit bestimmt. Auch da herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, auf die wir ja gern bauen und vertrauen und unsere Arbeit weiterführen können. Dann im Anschluss an Gottesdienst noch herzliche Einladung zum Kaffee, zum Begegnung und Austausch.
Wir stimmen ein in die gesungene Friedensbitte in der neuen Version. Das ist die Nummer 202 in den neuen Liedern. Geht in diesen Tag, in diese neue Woche im Vertrauen auf den Zuspruch und auf das Geleit des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.